Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins.
Moin aus Hamburg, moin aus dem Podcaststudio und damit auch moin von mir. Ich bin Torben Lippert, aber ich bin nicht alleine hier.
Denn auch ich bin hier vor dem Mikro. Auch von mir ein herzliches Moin aus Hamburg. Mein Name ist Marc Radke und ich war immer schon einmal als Gastmoderator bei dir, Torben, hier im Podcast.
Genau, wobei wir das Gastmoderator jetzt ein wenig revidieren müssen oder streichen müssen, denn du wirst ja jetzt wahrscheinlich häufiger hier dabei sein.
Das stimmt, denn ich trage jetzt auch die schwarzen Farben des Private Banking Magazins. Das heißt, ich werde künftig nicht nur häufiger diesen Podcast mitmoderieren, sondern auch für das Private Banking Magazin berichten, recherchieren und produzieren.
Ja, wobei du das ja sowieso schon mehr oder weniger getan hast, denn man muss ja wissen, unsere Schwesterredaktion von Das Investment, die sitzt ja auch hier bei uns mit im Büro und da warst du ja zuletzt vor allem tätig. Aber weil wir ja thematisch natürlich manchmal einige Überschneidungen haben, arbeiten wir natürlich auch so regelmäßig zusammen. Nicht nur im Podcast, sondern auch eben bei den Berichten.
Ja, man muss seinen Leidenschaften auch genügen.
Genau.
Das gilt dann übrigens auch nächste Woche, denn da ist wieder Private Banking Kongress Woche. Torben, unser Kollege Lennart Lindwort und ich machen uns dann auf den Weg nach München, um vom Kongress zu berichten.
Genau, und der Kongress findet nämlich, um ein bisschen genauer zu werden, am 2. und 3. April statt. Und wir sind dann als Medienpartner mit in München dabei. Anmelden können sich Entscheider aus dem Private Wealth Management, so heißt es dann immer ganz schön von den Kollegen von Rehblau Events, die das veranstalten, Entscheider aus Family Offices und der unabhängigen Vermögensverwaltung und der institutionellen Kapitalanlage übrigens auch noch. Das Ganze natürlich kostenlos.
Und anmelden können Sie sich unter private-banking-kongress.de. Wir freuen uns dann darauf, Sie persönlich zu treffen. Dafür auch gern mal einfach am Empfang dort nach unserem Namen fragen, dann tauchen wir geschwind aus den Katakomben auf und freuen uns, Sie persönlich kennenzulernen.
Ja, jetzt mal losgelöst vom Private Banking Kongress, was gefällt dir an München am besten?
Kaiserschmarrn und mehr Sonne als in der schönen Hansestadt.
Ja, okay, ich dachte, du redest jetzt über den FC Bayern München.
Ich habe den Elfmeter, den du mir hingelegt hast, wohl gesehen und... Ja. War mir zu billig.
Ja, okay. Drüber geschossen, in Ränge geprügelt.
Wie Uli Hoeneß in goldenen Zeiten.
Ja, genau. Wobei ich muss sagen, zumindest mit Kaiserschmarrn und wärmerem Regen hast du mich auch überzeugt. Aber bevor wir jetzt hier ins kulinarische Schwärmen geraten, starten wir doch lieber schnell mit den News.
Die heutige Folge der Kapitalansage wird präsentiert von Nuveen. Nuveen ist ein führender Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von rund 1,2 Billionen Euro. Als Teil von TIAA bietet Nuveen seit 125 Jahren Investmentlösungen, die an die Bedürfnisse ihrer globalen Klientel angepasst sind. Mit Expertise in alternativen Investments gehört Nuveen zu den Top 5 der Real Estate Manager und zu den führenden Infrastrukturmanagern weltweit. Sie sind auch der führende Manager von Agrarflächen und unter den Top 10 bei Waldflächen. Mehr als 40 Jahre Erfahrung als Private Capital Investor und über 50 Jahre im Responsible Investing ermöglichen es Nuveen, sozial und ökologisch wertvolle Anlagestrategien zu entwickeln. Erfahren Sie mehr über Nuveens diversifizierte Anlagemöglichkeiten und deren Thought Leadership auf nuveen.com/de-de/insights. Und jetzt geht's weiter mit der Kapitalansage.
Moin, hier ist Benita Rath hier mit einer echten Breaking News, die uns heute erreicht. Einer der größten unabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands bekommt einen neuen Eigentümer. JC Flowers verkauft Haya Kalunis an den Investor 72 mit Hauptsitz in Paris. Das Ganze fassen wir für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle einmal in einem tagesaktuellen Überblick zusammen. 72 übernimmt die Anteile von JC Flowers, während Mitgründer Andreas Brandt eine signifikante Beteiligung an dem Unternehmen behält. Er bleibt auch als Vorstandsvorsitzender an Bord, genauso wie das komplette Management-Team. Für HR Kalunis ist das kein Bruch mit der bisherigen Strategie. Im Gegenteil. Das Unternehmen wird ausdrücklich weiter durch Zukäufe wachsen und sein Produktangebot mithilfe des neuen Investors ausbauen, besonders im Bereich alternative Investments. Zur Geschichte. JC Flowers war seit der Gründung von Lunes Vermögensmanagement im Jahr 2017 mit an Bord. Nach der Fusion mit Huber, Reuss und Kollegen im Jahr 2022 entstand dann HR Kalunis. Zuletzt hat das Unternehmen 2024 den Hamburger Vermögensverwalter Providence übernommen und mit Vertic ein eigenes Multifamily Office gegründet. Aktuell verwaltet HR Kalunis ein Vermögen von 6,6 Milliarden Euro und beschäftigt über 100 Mitarbeitende. Der Deal soll voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden, sobald die Aufsichtsbehörden grünes Licht gegeben haben. Für den neuen Eigentümer 7-2, gegründet 1972 und spezialisiert auf Investitionen in mittelständische Unternehmen, ist es übrigens der erste Zukauf in Deutschland. Über weitere Entwicklungen zu diesem Deal halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden. Und dann geht's auch schon weiter mit weiteren News in der PBM-Kapitalansage.
Die Targo Bank kauft die Oldenburgische Landesbank und damit gehört die OLB künftig zur Credit Mutuelle Allianz Federal Gruppe, die hinter der Targo Bank steht.
Ja, du hast schon gesagt, dass die Nachricht dann doch eine ziemliche Überraschung war. Warum?
Naja, weil die OLB eigentlich an die Börse wollte. Das haben die Verantwortlichen auch in den vergangenen Jahren immer wieder betont. Und als der Börsengang zwischenzeitlich aufgeschoben wurde, hatte sich an dem Ziel aber nichts geändert. Wie wir jetzt inzwischen wissen, hat die OLB gleichzeitig mit der Targo Bank verhandelt, die nun also auch zugeschlagen hat.
Zu welchem Preis?
Naja, offiziell haben die Banken dazu nichts gesagt. Laut Medienberichten soll er allerdings bei etwa 2 Milliarden Euro liegen.
Ja, und das ist natürlich schon eine ganz ordentliche Summe. Für uns ist dieser Deal ja insofern auch ganz spannend, weil die OLB zwar jetzt nicht direkt im Private Banking tätig ist, aber sie ja eine eigene Private Banking Marke hat, nämlich Nehlmeyer, einst ja als Bankhaus Nehlmeyer eine selbstständige Privatbank. Was wird denn aus diesem Private Banking, Private Wealth Management Geschäft?
Nun, auf unsere Nachfrage hin konnten sich die Sprecher dazu noch nicht konkret äußern, aber klar ist dennoch, Nehlmeyer ist selbstverständlich Teil dieses Deals. Die Targo Bank wiederum hat ja auch eine sogenannte Vermögensberatung, die aber wohl deutlich retail-lastiger ist als das Geschäft von Nehlmeyer. Die Marke könnte deshalb trotz des Deals bestehen bleiben, so hat es uns auch eine Sprecherin erklärt.
Wie viele Mitarbeiter gibt es denn im Private Banking und Wealth Management von Nehlmeyer?
Das dürften so zwischen 50 bis 70 Mitarbeitende sein. Darunter dann eben Beraterinnen und Berater sowie die Kundenassistenz. Bei der OLB insgesamt ist es eine ganz andere Größenordnung. Dort sind 1700 in dem Bereich beschäftigt, während die Targo Bank sogar auf über 7000 Mitarbeiter kommt. Letzten Endes will die Targo Bank mit der Übernahme der OLB langsam zur Universalbank wachsen.
Die HSBC oder wie sie im Angelsächsischen dann heißt, HSBC, verkauft laut Medienberichten ihre deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft, die HSBC Inka, an Blackfin Capital Partners. Die KVG zählt mit einem administrierten Vermögen von mehr als 400 Milliarden Euro ja zu den größten Kapitalverwaltungsgesellschaften in Deutschland.
Und was sagt die HSBC zu dem Vorhaben? Ist das schon alles in trockenen Tüchern?
Ja, eine Sprecherin der HSBC äußerte sich eher zurückhaltend. Man prüfe die eigenen strategischen Optionen in Bezug auf das Securities Services Geschäft in Deutschland weiterhin. Es sei aber bisher keine Entscheidung gefallen und deswegen wolle man das auch nicht weiter kommentieren. So war die konkrete Antwort.
Gut, dass diese finale Entscheidung noch aussteht, ist durchaus auch Teil des Medienberichts gewesen.
Ja, genau, denn HSBC oder HSBC und Blackfin Capital Partners arbeiten wohl gerade daran, die finalen Konditionen für den Deal auszuhandeln. Schon in den kommenden Wochen könnten dann die Bank und der Private Equity Investor sich dann aber schon einigen. So heißt es zumindest aus dem Umfeld, dass die Medienberichte da bemühen.
Blackfin Capital Partner startete erst 2009, macht aber durchaus auch öfter von sich bereits reden. Welche Schlagkraft hat das Unternehmen?
Ja, die Beteiligungsgesellschaft konzentriert sich ausschließlich auf Buyouts von Finanzdienstleistern und von Fintechs. Das passt also thematisch natürlich schon. Unter anderem betreiben sie auch in Frankfurt ein Büro. Insgesamt 50 Beschäftigte arbeiten für das Unternehmen, das für die eigenen Fonds über 4 Milliarden Euro eingesammelt hat und ja schon über 110 Deals abgewickelt hat. Die HSBC Inka könnte dann einer dieser Deals werden.
Die deutsche KVG ist aber gar nicht mal das einzige Business von HSBC, das gerade im Schaufenster liegt, oder?
Nee, genau. Wir haben ja schon Securities Services gesagt. Da gehört die Verwahrstelle nämlich auch dazu und auch da könnte es bald zu einer Einigung kommen. Laut der Medienberichte verhandelt die HSBC derzeit mit der BNP Paribas. Allerdings seien da auch noch keine endgültigen Vereinbarungen getroffen worden und es könnten, und damit wäre wohl so ein kleiner Unterschied zur KVG, noch weitere Interessenten auftauchen, die dann eventuell auch mit in die Verlosung kommen.
Die Verwahrstelle ist laut dem Fondsverband BVI die viertgrößte Deutschlands, aktuell mit einem verwahrten Vermögen von gut 317 Milliarden Euro. Sowohl bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft als auch in der Verwahrstelle arbeitet die HSBC in Deutschland vor allem bisher mit institutionellen Kunden zusammen.
Genau, und die BNP Paribas wiederum hat aber auch bei den privaten Kunden ja schon bei der HSBC vorbeigeschaut. Wir haben ja hier auch schon drüber gesprochen, das deutsche Private Banking der HSBC geht wahrscheinlich, wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes passiert, an die BNP Paribas. Das hatten wir im Sommer 2024 berichtet und seitdem arbeiten die beiden Banken daran, die Transaktion ja final abzuschließen, dass die HSBC ihr deutsches Geschäft neu ausrichten möchte. Und deswegen sprechen wir auch über das Private Banking, die Verwahrstelle und die KVG ist allerdings ja auch schon ein bisschen länger bekannt.
Und da habe ich eine kleine Doppelnews aus dem genossenschaftlichen und dem öffentlich-rechtlichen Sektor mitgebracht. Denn sowohl Union Investment als auch Helaba Invest bekommen eine neue Führung.
Dann sortieren wir uns doch ein bisschen und fangen erstmal im Genosektor an. Was tut sich denn bei Union Investment?
Dort gibt Hans-Joachim Reinke nach inzwischen 15 Jahren seinen Posten als Vorstandsvorsitzender ab. Ein bisschen Zeit ist allerdings noch. Am 1. April kommenden Jahres will Reinke erst aufhören.
Also muss sich Union Investment auf die Suche nach einem Nachfolger machen.
Nee, die Arbeit haben sie tatsächlich schon erledigt. Das wird nämlich André Hagmann werden, der im Vorstand bisher das institutionelle Geschäft verantwortet hat. Hagemann kennt Union Investment auch schon ziemlich gut. Er arbeitet seit nicht weniger als 20 Jahren für den Asset Manager.
Ja, und jetzt gehen wir mal zum Asset Manager aus der öffentlich-rechtlichen Finanzgruppe weiter, nämlich zu Helaba Invest. Und auch da gibt es einen Wechsel an der Spitze.
Ja, dort wird nach gut 4 Jahren Jürgen Wiedmann die Geschäftsführung verlassen. Insgesamt war Wiedmann auch schon 13 Jahre für das Unternehmen tätig. Er will sich demnach neuen beruflichen Herausforderungen stellen. Das oberste Gremium der Tochtergesellschaft der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen wird künftig ohne Nachfolger auskommen. Die Geschäftsführung soll nämlich schrumpfen.
Die Aufgaben von Wiedmann bleiben ja aber trotzdem noch da. Wer soll die dann übernehmen?
Nun, wie wir erfahren haben, verteilen sich seine Aufgaben künftig auf die weiteren Vorstandsmitglieder Hans-Ulrich Templin, Olaf Tecklenburg und Dirk Grupper. Wer dabei welche Aufgaben konkret übernehmen wird, ist derzeit noch nicht beschlossen. Im Hauptteil muss ich nun quasi indirekt an dich übergeben, Torben, denn du hast bereits vor einiger Zeit hier einen Gast im Podcast-Studio gehabt, mit dem du darüber gesprochen hast, ob das Konzept der bankeigenen Family Offices noch zeitgemäß ist.
Das stimmt genau. Diese bankeigenen Family Offices gab es ja in der Vergangenheit durchaus häufig. Inzwischen spielen diese Einheiten allerdings eher so eine untergeordnete Rolle, zumindest in unserer Wahrnehmung und das ist auch ein bisschen das, was wir hin und wieder mal am Markt gehört haben. Ob das aber wirklich so ist, das habe ich den Vorstand eines eben solchen bankeigenen Family Offices gefragt.
Und seine Antwort hören wir jetzt. Ton ab.
Also, ich habe heute einen Gast im Studio, Herr Romeike von der Nationalbank Vermögenstreuhand. Jetzt habe ich es hoffentlich richtig gesagt. Und jetzt mal gerade zum Auftakt. Erstmal herzlich willkommen. Und zweitens, wie lange sind Sie jetzt schon in der Branche?
Ja, ist die Frage, wie man es definiert. Also, ich habe tatsächlich vor ziemlich genau 20 Jahren die Ausbildung bei der Nationalbank gemacht. Also, bin Nationalbanker, wenn man so möchte. Habe dann aber auch diverse andere Sachen gemacht. War eine Zeit lang in der Strategieberatung bei Bain. War dann viele Jahre erst im Mittelstand bei mittelständischen Unternehmen und bin jetzt seit einem guten Jahr zurück in der Nationalbank Vermögenstreuhand.
20 Jahre. Mhm. Ja, ich bin jetzt noch nicht so lange dabei. Aber mein Eindruck, den ich jetzt immer hatte, vor allem in den vergangenen Jahren, war, und darüber wollen wir ja heute auch sprechen, dass die Rolle von bankeigenen Family Offices so ein bisschen abgenommen hat. Ich stelle jetzt mal die These in den Raum. Herr Romeike, Sie dürfen jetzt drauf reagieren.
Ja, ich glaube, es gibt halt einen dann doch irgendwo immer auftretendes Spannungsfeld zwischen einem Family Office, was an eine Bank angesiedelt ist und eben dem, was eine Bank selber tut, nämlich sich eben um das Geld vermögender Kunden zu kümmern. Das so nehmen wir es jedenfalls wahr, gerade bei größeren Instituten durchaus das Spannungsfeld dann schon immer, wo wird der Kunde jetzt eigentlich wie betreut und wie ist dann auch gerade die Steuerung dann des Family Offices aus der Bank heraus. Und da die Nationalbank eigentlich, finde ich, einen sehr smarten Weg von Anfang an gewählt, zu sagen, wir schaffen wirklich rein komplementäre Dienstleistungen, die im Family Office angesiedelt sind im Vergleich zur Bank. Also da gibt es jetzt keine Konkurrenz an Produkten. Und zum anderen ist es von der Steuerung her so, dass quasi all das, was wir an Ertrag erwirtschaften, dann auch zusätzlich in die Zielvereinbarung des Bankmitarbeiters reinläuft, der uns ins Spiel gebracht hat. Also es gibt einen ganz klaren Incentive eben für die Bankmitarbeiter, uns reinzubringen. Und mein Außenblick auf andere Family Offices ist durchaus, dass es da eher dann Konkurrenzgedanke ist, ne? Dass ein Geld dann einmal entweder im Family Office oder in der Bank angelegt werden kann und das natürlich dann schwierig werden kann, das auf Nachhaltigkeit zu betreiben.
Ja, Sie haben gerade schon gesagt, komplementäre Dienstleistung. Mhm. Was wäre das denn konkret? Also natürlich ist man ja immer dazu geneigt zu sagen, es geht vor allem um Vermögensverwaltung. So, dann kommt immer das Argument, ja, wenn ich bankeigenes Family Office bin, dann schmeiße ich vielleicht die Vermögensverwaltung meiner Bank nicht raus, wenn ich die dem Kunden vorlege. Wie kann man da also die Grenze ziehen, beziehungsweise wo ziehen Sie die Grenze? Wollen Sie die Grenze ziehen?
Genau, so würde ich aufteilen. Es gibt einmal Themen, die sind wirklich rein komplementär. Das ist zum Beispiel das Thema Testamentsvollstreckung. Das ist ein, sag ich mal, wirklich Add-on-Thema, was wir anbieten können, was natürlich auch ein sehr gutes Thema ist, um auch niederschwellig dann in so eine Kundenbeziehung mal reinzustarten, weil in dem Moment, wo sich jemand dafür entscheidet, kostet erstmal noch kein Geld, sondern es wird dann entsprechend dann berechnet, wenn wir es durchführen. Weitere, so sag ich mal, Add-on-Satellitenthemen sind das Stiftungsmanagement, was wir bei uns anbieten, ist ein Immobilienoffice, was wir anbieten für Kunden, die sehr viel Immobilienvermögen haben, zusammen mit externen Immobilienverwaltern. Gemeinsam bieten wir das an. Das ist mein Spezialthema, externe Unternehmensnachfolge, sprich sich um den Verkauf von Unternehmen zu kümmern. Das ist aber auch das Thema ganzheitliche private Nachfolgeplanung, was eigentlich immer noch so unser Ankerprodukt ist, ne? Zu sagen, wir machen eigentlich mal eine komplette Bestandsaufnahme, schauen, wo sind Risiken für die komplexeren Vermögen, nehmen die rechtlich, wirtschaftlich, steuerlich, gemeinsam mit externen Steuerberatern und Rechtsanwälten raus. Mhm. Das sind alles Themen, die sind sowieso reine Add-ons und da ist eigentlich dann ein Win-Win für alle. Und das Thema, wo man natürlich sagen kann, da kommt man dann potenziell in Konflikte rein, ist, wenn es um das Thema reines Vermögensanlagemanagement geht. Mhm. Und da sehe ich es aber zum einen so, und das ist auch ganz klar so, wie wir es dann auch leben, dass wir uns als Family Office ja nur gut definieren können, wenn wir wirklich sagen, wir haben da einen rein neutralitätsgetriebenen Ansatz und sagen, ja, wir sind zwar irgendwo rechtlich an die Nationalbank gebunden, aber wir sind ausschließlich dem Mandanten verpflichtet und das leben wir auch so. Und was heißt das jetzt konkret? Konkret heißt das, dass wir bei jedem Mandat, was wir gewinnen oder was wir übernehmen, dann auf jeden Fall in Ausschreibung gehen und rein nach diesem Best-in-Class-Ansatzverfahren. Also wenn der Kunde dann sagt, er möchte jetzt auf jeden Fall ein Aktienmandat vergeben, dann schauen wir uns da verschiedene für an. Dem vorgeschaltet ist immer bei uns so ein sehr wissenschaftlich basierter, aus der Portfoliotheorie kommender Ansatz, dass wir erstmal schauen, wie sollten dann eigentlich nach den Rendite-Risiko-Gesichtspunkten idealerweise das Portfolio strukturiert sein, welche Anteile gehen auf Aktien, Anleihen, Immobilien, ne, und dann entsprechend in die Vergabe gehen. Mhm. Und ehrlicherweise ist aber auch in der Praxis das oftmals gar nicht dann tatsächlich ein Konflikt, der da irgendwo entstehen könnte, weil in der Regel die höchstvermögenden Kunden ohnehin mehr als eine Bankbeziehung unterhalten. Das ist ja in der Regel nicht so, dass die dann sagen, sie legen es alles bei Otto BAF oder bei der Nationalbank oder sonst wo in ein Körbchen, sondern es ist ja bewusst so, dass die auch sagen, nee, wir wollen das ein bisschen verteilen. Und gerade da können wir halt dann wieder für alle eigentlich einen super Mehrwert anbieten. Das ist bei uns dieses institutsübergreifende Vermögensreporting, dass wir da eben bewusst dann nochmal so ein übergreifendes Online-Banking dann draufsetzen, wo wir genau wieder gucken können, passt denn jetzt eigentlich das, was über die mehreren Institute verteilt passiert, zu dem, was man sich eigentlich mal als die eine Vermögensstrategie überlegt hat? Oder haben wir dann doch wieder irgendwo Klumpenrisiken, die entstehen, weil wir irgendwo das alles ein bisschen unterschiedlich gewichten? Ne? Und das ist dann auch wieder ein Thema, das können wir super dann als Add-on verkaufen. Da kriegen wir eine übergreifende Fee für, die landet dann wieder in der Nationalbank, also auch für die Nationalbank dann am Ende, auch wenn am Ende kein Euro mehr an Geldern in der Nationalbank zur Verwaltung gelandet ist, dann trotzdem auf jeden Fall ein Mehrwert, den wir dann da für die Nationalbank auch erzielen können durch das Produkt.
Das ist jetzt natürlich auch wieder so eine Sache, wo ich jetzt direkt einhaken würde, wenn es diese Add-on-Leistungen sind, dann ist ja die Sache, dass die oft schwer skalierbar sind. Ja, wenn ich sage, ich buche in eine Vermögensverwaltung 100.000 Euro ein oder 100 Millionen Euro, ist das natürlich relativ wurscht, weil ich verwalte sie nach den gleichen Kriterien. Wenn ich jetzt sage, ich mache eine Testamentsvollstreckung, ist das eine Sache, die sehr, sehr schwer skalierbar ist, weil so ein Testament natürlich sehr, sehr individuell ist. Ist das schon so, dass man dann sagen muss, okay, wir arbeiten wirklich auf ja, Stundensatz, Honorarbasis, ich weiß nicht, das können Sie ja vielleicht nochmal sagen, und da muss man sich auch damit anfreunden, das ist nicht unendlich skalierbar?
Das ist definitiv so, dass nicht alle Dienstleistungen gleich skalierbar sind und es ist auch definitiv so, dass nicht alle Dienstleistungen für uns am Ende gleich profitabel sind, aber sind am Ende irgendwo alle gleich wichtig, weil alles irgendwo Themen sind, die Nationalbankkunden umtreiben und wir natürlich, das ist wieder unser Vorteil dann im Zweifel, als halt an die Bank angebundenes Family-Institut, auch jetzt nicht so harten Rendite-Gesichtspunkten unterliegen, wie jetzt ein Family-Office, was für sich komplett alleine steht und jetzt wirklich nur aus den Family-Office-Themen das ziehen muss, sondern da ist natürlich wieder der Aspekt so, wenn wir für einen sehr wichtigen Kunden wie die Nationalbank eine komplexe Testamentsvollstreckung durchführen oder eine komplexe private Nachfolgeplanung machen, die für uns am Ende vielleicht gar nicht mal so wahnsinnig kostendeckend ist, aber er dadurch nochmal wieder an die Nationalbank dann enger gebunden ist als Kunde, dann ist es ja auch wieder ein Wert, den wir dadurch geschaffen haben. Mhm. Also das ist da sich dann auch wieder als Vorteil.
Ja, ja, heißt das dann auch, dass es quasi ein Mindestvermögen, wo man jetzt sagen würde, ja, klassisches Multifamily Office, das unabhängig agiert, bringt dieses Mindestvermögen mit und sagt, ja, wir brauchen schon Kunden, die müssen so und so viel mitbringen, damit die für uns rentabel sind, um eben diese Skalierbarkeit zu haben. Ist das ein Ding, wo Sie dann auch sagen, ja, da sind wir vielleicht ein bisschen anders aufgestellt und würden dann sagen, wir gucken jetzt nicht unbedingt auf die Vermögensgröße, sondern dann auf die Punkte, die Sie gerade gesagt haben, nämlich dann Kundenbindung an anderen Fronten? Oder wo muss man da den Abstrich nehmen?
Grundsätzlich ist das so, genau. Aber ich würde es wieder unterscheiden zwischen, sage ich mal, diesen klassischen Full-on-Family-Office-Mandaten, die wir eben auch haben und wo Sie jetzt so ein bisschen herkommen und sagen, da gibt es bei anderen Häusern dann sicherlich bestimmte Grenzen. Da haben wir jetzt keine harten Grenzen und da muss man natürlich sagen, auch das, was wir da tun, macht natürlich erst ab einer gewissen Vermögensgröße oder Vermögenskomplexität Sinn.
Mhm. Wo liegt kann man das?
Kann man so nicht sagen. Das hängt dann eher davon ab, welche Assetklassen sind dann da auch drin. Haben wir verschiedene Institute, haben wir auch viel illiquides Vermögen, ne? Haben wir vielleicht Kunst, sowas noch mit dabei. Und deswegen dann können die Wertgrenzen da sehr unterschiedlich sein. Aber wenn jetzt einer, sag ich mal, x Millionen Euro rein liquide bei einer Bank hat, dann braucht er uns nicht. Weil dann ist er ja super bei der einen Bank aufgestellt, wenn er da auch nur bleiben will, wenn er mit der happy ist. Also warum sollen wir dann nochmal jetzt ein Family Office oben draufsetzen? Aber wenn jemand halt verschiedene Bankverbindungen hat, verschiedene Assetklassen hat, auch wirklich einiges Illiquides hat, dann können wir, glaube ich, auch wenn das Vermögen gar nicht unfassbar groß ist, dann großen Mehrwert liefern, indem wir da halt Komplexität wieder für ihn rausnehmen. Weil so verstehen wir uns eigentlich in erster Linie, ne? Dass wir eigentlich Komplexitätsreduzierer und Risikominimierer sind. Okay. Für den Kunden. Und das andere eben bei diesen, sag ich mal, Satellitenthemen, da machen wir eine aufwandsbasierte Vergütung dann dahinter. Ne? Da machen wir Kostenvoranschlag, wie komplex wird so eine Nachfolgeplanung. Und dann muss der Kunde halt bereit sein, den Wert da drin zu erkennen und es dann auch bezahlen zu wollen. Und Testamentsvollstreckung ist natürlich eh sehr öffentlich einsehbar. Da gibt es ja entsprechende Regelungen, wie eine Testamentsvollstreckung bezahlt wird zum Beispiel.
Ja, ja, okay. Dann nochmal, um auf dieses allgemeine Modell bankeigene Family Office zurückzukommen, wo wir quasi gestartet sind. Ist das denn ein Modell, das noch weiter lebensfähig ist, beziehungsweise wann ist es lebensfähig?
Also jetzt für uns gesprochen definitiv. Also wir haben letztes Jahr war das erfolgreichste Jahr bislang. Wir haben 80% Steigerung im Rohertrag und 100% Steigerung im Ergebnis ungefähr machen können. Sehen einen totalen Wachstumscase dafür, eben gerade aus dem Thema eben Unternehmensnachfolgen. Dass eigentlich viele Unternehmerkunden dann, die sich bislang nicht darüber Gedanken gemacht haben, eigentlich über dieses Trigger-Event dann auf uns zukommen, ne, und man dann gerade eben dann eigentlich in der Kaskade, man macht mal eine private Nachfolgeplanung, spricht die Themen an, dann wird dem Kunden eigentlich bewusst, er muss sich eigentlich darum kümmern. Man durchläuft mit ihm den Unternehmensverkaufsprozess und hat dann natürlich ein Significant Cash-Event, was man dann wieder in ein Family-Office-Mandat überführen kann. Und da sind wir im Team halt so aufgestellt, dass wir eben Steuerberater, Rechtsberater, mich so ein bisschen von der unternehmenspraktischen Seite, Bankexperten haben, dass wir halt diesen kompletten Lebenszyklus abdecken können. Und halt gerade mit dem, was da jetzt noch kommt, glaube ich, haben wir da sehr gute Chancen.
Ja, ja. Ist das die einzige Chance dann zu sagen, okay, so kann man dieses Modell noch ausfüllen? Oder würden Sie jetzt sagen, naja, ich beobachte zum Beispiel bei der Konkurrenz, dass man so und so das auch ganz gut aufbauen kann? Weil wie gesagt, hatten wir am Anfang gesagt, es sind ja weniger geworden oder sie spielen auch eine geringe Rolle, diese bankeigenen Family Office.
Hm. Ich will jetzt gar nicht viel über die Konkurrenz sagen oder über die Mitbewerber sagen. Ich glaube, was elementar ist, ist, dass man wirklich hohe Kompetenz mitbringt. Ich glaube, was bedingt weiterhin zukunftsfähig ist, ist, sich jetzt auf ein so ein Thema wie ausschließlich Vermögensreporting draufzusetzen. Sondern das, was für den Kunden ja am Ende auch als Mehrleistung nochmal bezahlt wird, ist dann ja auch wirklich ein fachlicher Rat, den man geben kann. Und da sind wir eben bewusst den Weg gegangen, haben uns da jetzt inhaltlich sehr breit aufgestellt, trotz einem relativ kompakten Team, eben mit Steuerberatern, mit Rechtsberatern, dass wir eben in allen Expertenthemen mindestens mal mitreden können, wenn nicht die richtigen Impulse geben können.
Und dann jetzt nochmal vielleicht bezogen auf die Nationalbank selbst. Die hat ja ihren Sitz in Essen, ist da ja, glaube ich, auch relativ verwurzelt, kann man so sagen?
Ja, definitiv. Ja. Das ist der Hauptsitz. Wir haben auch weiterhin als Bank ein Regionalitätsprinzip, dass wir unser Business halt in der Region durchführen, wo wir sitzen, was eben die Region Rhein-Ruhr ist.
Ja.
Genau, als Family Office sind wir dem auch an dem angelehnt. Auch wir haben ein Regionalitätsprinzip, aber ich sag mal ein Stück weit sind wir davon jetzt, ich würde sagen, nicht befreit, ne? Aber wir haben durchaus dann eben Kunden, die in München, in Berlin sitzen, aber wo dann eben die ursprüngliche Unternehmensverbindung dann eben auch aus der Region Rhein-Ruhr gekommen ist.
Okay, ja. Gut, dann würde ich doch sagen, haben wir das Thema mal ganz gut durchgesprochen. Ich würde sagen, besten Dank,
gerne,
dass Sie hier waren in Hamburg, und dann entlasse ich Sie jetzt wieder gehen Ruhrgebiet.
Vielen Dank. Spaß gemacht.
Gerne. Ciao.
Gerade hast du noch Herrn Romeike verabschiedet. Jetzt müssen wir uns auch schon fast bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden, denn auch diese Folge kommt zu einem Ende.
Ja, vorher haben wir allerdings noch zwei Hinweise. Den ersten Hinweis, den übernehme jetzt mal ich, nämlich, wenn Sie eine Frage, Feedback oder Themenvorschläge haben, dann melden Sie sich doch gerne bei uns, beispielsweise per Mail an redaktion@private-banking-magazin.de oder persönlich bei uns über LinkedIn.
Und Hinweis Nummer zwei, unser neues Heft ist da. Schon in der vergangenen Woche dürfte die gedruckte Ausgabe bei Ihnen gelandet sein. Wenn Sie eine Ausgabe auch möchten, dann schauen Sie doch einfach online unter private-banking-magazin.de und Sie finden dort oben rechts eine Schaltfläche, dort kommen Sie direkt zum Download.
Und weil du, Marc, ja bei der Ausgabe noch nicht zu 100% involviert warst, wäre ich jetzt mal so frech und würde schon mal einen kleinen Einblick in die Themen geben, wenn das für dich in Ordnung ist.
Gerne, Torben.
Ja, dann schieße ich direkt mal los. Wir haben in der neuen Ausgabe nämlich mal geschaut, wie sich das Pricing im Private Banking und Wealth Management entwickelt hat. Außerdem haben wir herausgefunden, dass Bankkaufleute nicht unbedingt bei einer Bank ausgebildet werden müssen. Das kann dann für Vermögensverwalter zum Beispiel ganz spannend werden. Und zuletzt möchte ich noch hinweisen auf einen ganz tollen Fachbeitrag, in dem der Gastautor erklärt, wie das De-Risking von Pensionsvermögen gelingt und warum man vielleicht gerade jetzt darüber nachdenken sollte. Und wenn ich so auf die Ausgabe schaue, dann würde ich sagen, ein bunter Strauß an Themen. Und das sind ja auch die Worte, die du vermutlich bemühen würdest.
Ja, danke für die Blumen und absolut. Und aktuell arbeiten wir ja fleißig daran, dass es in der kommenden Ausgabe genauso sein wird.
Genau, und apropos kommende Ausgabe, da muss ich jetzt auch schnell ran. Ich habe noch ein Interview liegen, das muss ich noch fertig machen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Eine Frage habe ich allerdings natürlich jetzt vorher noch. Wie zufrieden bist du denn mit deiner ersten offiziellen Podcast-Folge hier von der PBM Kapitalansage?
Naja, auch ohne diese jetzt überhaupt gehört zu haben, macht das Produzieren auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und deswegen freue ich mich natürlich auch schon auf die nächste.
Genau, und eine Sache, die hast du bis dahin bestimmt schon drin. Wir haben ja am Anfang schon Moin aus Hamburg gesagt und wir haben natürlich auch eine kleine Abschiedsfolge. Die übernehme ich jetzt, oder weißt du sie? Du weißt sie, ja, dann gerne, dann übernimm du gerne.
Tschüss aus Hamburg.
Perfekt.
Danke.
Damit können wir schließen.